würde man spontan nachfragen, wo sich denn das erste stromproduzierende Kraftwerk in Wien befand, würden voraussichtlich die meisten Befragten auf die industrialisierten Außenbezirke wie Simmering oder Favoriten wetten. Dass sich aber das erste Kraftwerk mitten in der inneren Stadt, nämlich in der Neubadgasse Nummer 6 befand, wüssten wahrscheinlich nur die wenigsten. In dieser Minigasse wurde in Wien 1889 zum ersten Mal aus Kohle Strom gewonnen. Wo sich heute das Umspannwerk Innere Stadt Neubad befindet, wurde dort für einige wenige Einrichtungen und Plätze der zur Beleuchtung notwendige Strom produziert. Der Ort war aber nicht zufällig gewählt. Beleuchtung durch Elektrizität war damals reiner Luxus und nur bürgerlichen Häusern und wenigen Plätzen vorbehalten. Industriell wurde Strom gerade in Wien im Vergleich zu anderen Metropolen erst sehr spät genutzt. Gas spielte damals eine noch dominante Rolle. Eingekeilt zwischen Luxusgeschäften und teuren Restaurants fristet dieser für die Modernisierung Wiens wichtiger Ort nach wie vor eine verschämte Existenz. Wie lange der Prozess dauerte, dass Strom für alle Wiener Haushalte zur Verfügung stand und welche revolutionären Auswirkungen dies auf das Alltagsleben der WienerInnen hatte, behandelt die heutige Folge der
Geschichtskreislerei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Geschichtskreislerei, eurem Geschichte-Podcast aus Wien. Es begrüßen euch Andreas und
Walter.
Ja, Walter, was haben wir denn heute Schönes am Speiseplan?
Ja, gespeist wird heute Elektrifizierung in Wiener Haushalten. Dafür haben wir auch einen speziellen Koch ins Haus gebracht, nämlich den Christian Stadelmann. Christian ist Kulturhistoriker und Chefkustos am Technischen Museum Wien und für den Bereich Alltag und Technik. Und damit man sich ein bisschen vorstellen kann, das ist alles, was an Technik im Haushalt und in Häusern verwendet und gebraucht wird. Das reicht, glaube ich, von Gasherd bis zum Duschkopf. Ja, also ein riesiges Sammlungsfeld. Aber heute haben wir ihn eingeladen zu Fragen der Elektrifizierung.
Ja, ich danke für die Einladung.
Also wir freuen uns total, dich hier als Gast haben zu dürfen. In der Einleitung haben wir kurz erwähnt, wann das erste Stromkraftwerk in Wien gebaut wurde. Was war dann eigentlich vor 1889? Wie kann man sich eigentlich Wiener Haushalte ohne Strom vorstellen?
Ja, da muss man vielleicht ein bisschen ausholen, weil vor 1889 waren die Haushalte, die Wiener Haushalte normalerweise sowieso nicht elektrifiziert, aber danach auch nicht. Das heißt, diese Elektrifizierung von vor allem privaten Haushalten, die ist sehr schleichend vor sich gegangen. Man muss sich vorstellen, also es war so eine Sattelzeit, kann man sagen, so ein Übergang aus dem 19. Jahrhundert dann ins 20. ins elektrifizierte Zeitalter, dass man da zunächst einmal kleine Inselbetriebe gehabt hat. Das waren Dampfbetriebene, also die Dampfturbinen, die ihren Strom erzeugt haben. Und die hat man deswegen errichtet, weil man eigentlich an die Industrie zuerst gedacht hat. Das heißt, da waren irgendwelche Industriebetriebe daneben, die hat man elektrifiziert und dann war ein Strom da und dann hat sich vielleicht der Besitzer dieses Betriebes oder auch andere Leute, die vermögend gewesen sind, das muss man auf jeden Fall dazu sagen, Strom war etwas sehr, sehr Teures damals, die haben sich dann Lichtstrom einleiten lassen. Das heißt, die haben partizipiert von diesem Inselbetrieb, aber das war nur in der unmittelbaren Umgebung. Und normalerweise, also noch relativ lange, keine elektrischen Geräte oder Ähnliches, geschweige denn von diesen, wie man später dann gesagt hat, diese Großverbraucher, Elektroherd oder was es da alles gegeben hat.
Also wie kann man sich das eigentlich so vorstellen? Also es gibt natürlich verschiedene Haushalte, natürlich das bürgerliche, großherrschaftliche Palais, es gab natürlich die adeligen Paläste, es gab aber natürlich auch die von Handwerker, die Wohnungen bzw. die Proletarierwohnungen. Wie hat da das Licht, also wenn wir uns aufs Licht einmal spezialisieren, wie wurde dort beleuchtet in den unterschiedlichen Behausungen?
Also zu dieser Zeit, wenn wir genau vom Ende des 19. Jahrhunderts reden, dann war die Petroleumlampe eigentlich die Wahl des Lichtbringers, wenn man so sagen darf. Die hat es damals aber auch noch nicht so lange gegeben. Die ist erst so in den 60er Jahren, aber eigentlich dann erst in den 1870er Jahren groß geworden. Also da hat es einerseits so technische Verfeinerungen gebraucht, aber das Petroleum hat auch mal zuerst in dieser Weise entwickelt werden müssen, dass es sauber ist, dass es ein gutes Licht gibt. Aber das war wohl zu dieser Zeit das mit Abstand beste und hellste Licht. Noch davor, das kann man wirklich sagen, war es in den normalen Haushalten und auch auf den Straßen recht finster. Also wenn wir bei den Straßen kurz bleiben wollen, da waren die größeren Straßen, die waren mit Gasflammen beleuchtet, aber das waren einfach Flammen, die aus einem Schlitz heraus gebrannt haben. Die haben kein besonderes Licht gegeben, aber sie haben zumindest ein Licht gegeben, Nebenstraßen oder die Vorstädte. Also auch da gibt es ein starkes Gefälle von Innenstadt in die Vorstädte hinaus. Die waren eigentlich sehr, sehr finster und die Wohnungen, wie gesagt, grundsätzlich auch. Das ist im Laufe des 19. Jahrhunderts ist es langsam ein Prozess gewesen, der im Vergleich, also wenn man vom Ende aus an den Anfang des 19. Jahrhunderts sieht, eine extreme Lichtausbeute gehabt hat, die aber wiederum im Vergleich zu heute eigentlich sehr, sehr bescheiden ist. Also da hat man im Wohnzimmer, in der Küche oder sowas hat man die Petroleumlampe stehen gehabt und sonst hat man alles mit Öllichtern, Kerzen oder sonst etwas gemacht.
Gab es eigentlich einen Unterschied zwischen bürgerlicher Beleuchtung und proletarischer Beleuchtung? Also die Petroleumlampe, die Kerze, man hat ja immer so das Bild von diesen großartigen Festen in den Adelspalais.
Also Adelspalais ist ein gutes Stichwort, finde ich, weil Kerzen waren zu dieser Zeit, waren sie tatsächlich etwas Festliches, wenn sie gehäuft aufgetreten sind, wenn man so sagen darf. Also wenn es nicht nur eine Kerze gewesen ist, mit der man aufs Klo gegangen ist oder sowas, sondern wenn man sie auf Lustern stehen gehabt hat oder sowas, das war etwas Nobles, etwas Festliches, etwas Teures, also auch davon abhängig gewesen, also was die Kerze gefertigt gewesen ist. Aber die Kirchen, die haben das sehr stark benutzt, also das ist bis heute eigentlich noch immer eine Geschichte.
Und aus der Zeit kommen ja die Kerzenspenden, nehme ich an.
Ja, genau. Also diese Illumination mit Kerzen, die war repräsentativ. In den Adelshäusern hat es das gegeben, aber die haben dann natürlich auch andere Leuchtmittel für sich entdeckt. Auch das war, wie gesagt, immer eine Frage des Preises. Also selbst als dann das Gaslicht soweit ausgereift gewesen ist, nämlich als es einen Glühstrumpf gegeben hat, der ein schönes Gaslicht gemacht hat, war auch dieser Frage des Preises eigentlich und der Einleitung auch da. Also da braucht es auch eine Infrastruktur dafür, wie später beim Strom.
Jetzt habe ich nur eine Frage, weil du vorher gesagt hast, die Straßen in den Nebenstraßen und in den Vorstädten waren unbeleuchtet in der Nacht. Wie hat sich jemand den Weg gefunden, wenn er in der Nacht unterwegs sein musste oder war niemand in der Nacht unterwegs?
Ja, es war unterschiedlich. Also da wird es ziemlich kompliziert, weil es ist immer die Frage, welches ist die Nebenstraße, was war wirklich beleuchtet? Das hat da gute Statistiken gegeben, das kann man wahrscheinlich sehr genau identifizieren. Aber man kann sich vorstellen, dass es weiter draußen, man hat schon Lampen gehabt, also Laternen eigentlich gehabt. Man hat auch Öllichter oder so etwas gehabt. Es waren die Fuhrwerke beleuchtet, also irgendein Licht hat es gegeben. Aber es war auch wirklich dunkel. Also wenn man sich jetzt irgendwo vorstellt, irgendeine Hauptstraße, die dann in die Nebenstraße vielleicht noch hinein, einen Schein hineingemacht hat, dann waren vielleicht irgendwelche Fenster oben noch ein bisschen beleuchtet oder sowas. Also man hat schon etwas gesehen. Es hat natürlich auch hellere Nächte gegeben. Aber grundsätzlich war es wirklich, wirklich finster.
Ich kann mich noch erinnern, ich hatte mal einen richtigen Blackout, vielleicht vor 10, 15 Jahren in meinem Bezirk und da haben auch die Schaufensterbeleuchtungen nicht funktioniert. Und es war auch vor dem Zeitalter, dass jeder ein Handy mit Lampe mit hatte. Es war stockdunkel. Also man war wirklich, man musste sich vortasten. Also das kann man so richtig vorstellen, also wie gefährlich auch diese Städte damals waren und diese Gassen und Nebengassen, wenn man sich überhaupt nicht irgendwie orientieren konnte und ohne Licht sich durchbewegen musste. Also nicht nur gefährlich wegen der Infrastruktur, sondern auch, wer kommt einem entgegen und was hat der auch vor mit einem. Wenn wir aber nochmal zurückgehen zu der Beleuchtung. Wir haben die Beleuchtung in den Haushalten. Wie war das eigentlich in Werkstätten, Fabriken? Brauchte man da eigentlich viel Licht?
Na, was zu dieser Zeit gekommen ist, also wir sind immer noch am Ende des 19. Jahrhunderts, das war das elektrische Licht tatsächlich dann langsam und vor allem das Bogenlicht. Das heißt, das war ein Lichtbogen, der übergesprungen ist und der ein sehr starkes Licht ergeben hat. Und die größeren Betriebe, also größere Gewerbebetriebe, Industriebetriebe, die haben relativ schnell versucht, dieses Licht in Anspruch zu nehmen. Das hat auch damit etwas zu tun, wie lange kann man arbeiten. Also da kann man natürlich die Arbeitszeit ordentlich ausdehnen, Schichtarbeiten einführen und solche Dinge. Da war das Bogenlicht extrem attraktiv und auch, weil du gesagt hast, wer kommt einem da entgegen? Die Stadt Wien, auch andere Städte natürlich, haben natürlich schon auch ein Interesse gehabt, dass ihre Städte einigermaßen sicher sind. Also man hat auch die größeren Plätze mit so einem Licht dann beleuchtet. Aber wie gesagt, wenn wir von dieser Zeit ausgehen, waren das einzelne Inseln nach wie vor, die ihre Umgebung beleuchtet haben. Man muss ja auch eines wissen, also da wird es ein bisschen technisch, aber sehr viele von diesen Dampfturbinenwerken, die es da gegeben hat, die waren auf Gleichstrom ausgerichtet. Das heißt, der Wechselstrom, den wir heute kennen, der hat sich eigentlich erst langsam ab Beginn des 20. Jahrhunderts, und dieser Prozess hat, das muss man sich vorstellen, bis in die 1960er Jahre hinein gedauert, erst langsam etabliert. Und dass es normiert worden ist auf diese 230 Volt Wechselstrom, das hat sehr, sehr lange gedauert, bis das funktioniert hat. Der Gleichstrom hat zu dieser Zeit, das war eine umstrittene Geschichte, ist ein bisschen was anderes, bestimmte Vorteile gehabt, und manche dieser Kraftwerke haben auf Gleichstrom gesetzt, andere haben auf Wechselstrom gesetzt, aber wenn ich Gleichstrom gehabt habe, dann habe ich den nicht sehr weit leiten können. Also kommt nicht von ungefähr, dass die ersten Kraftwerke auch sehr zentrumsnah in Wien gewesen sind, also in der Nähe vom Graben ist eines der ersten, dann gleich drüben an der Oberen Donaustraße, wahrscheinlich nicht von ungefähr in der Nähe des Textilviertels, des Industrietextilviertels, weil da haben die Distanzen genügt, aber sehr weit hat man den Gleichstrom nicht leiten können, weil das große Verluste gehabt hätte.
Dieser Normierungsprozess war ja auch in vielen anderen europäischen Ländern erst vor kurzem am Ende. Also soweit ich weiß, ich kann mich erinnern, vor 20, 30 Jahren war aber in Italien durchaus normal, dass man 110 Volt Spannung hatte. Also da konnte man eigentlich die Geräte, die man im Urlaub mitgenommen hat, eigentlich gar nicht verwenden. Also das war ein langer Prozess, der auch, glaube ich, erst über die Europäische Union dann endgültig abgeschlossen wurde.
Ja, mit Sicherheit. Also 110 Volt, weil du das sagst, das war zu dieser Zeit, also um 1900 herum, war das durchaus ein Standard. Also die 220 Volt zunächst, die haben sich erst später eigentlich etabliert.
Aber jetzt gibt es die ersten Dampfturbinen, die ersten Kraftwerke. Wo sind diese ersten Gruppenzellen, Inseln, wie du sie genannt hast, die einfach Strom geliefert bekommen? Also sind das Bezirke, waren das bestimmte Gruppen? Klassen.
Ja, also ich meine, man muss da vielleicht ein Ereignis vor Augen haben, speziell nämlich in Wien. Das ist der Brand des Ringtheaters, der 1881 gewesen ist. Die Ursache für diesen Brand, also man weiß das, es hat bis zu 400 oder noch mehr Todesopfer damals gegeben. Das war eine ganz, ganz schreckliche Katastrophe, also die wirklich nachhaltig gewirkt hat in der Gesellschaft, in der ganzen Monarchie wahrscheinlich. Und dieser Ringstraßenbrand oder Ringtheaterbrand ist dadurch entstanden, dass die Gasbeleuchtung, dass ein Vorhang Feuer gefangen hat, und die Gasbeleuchtung, die da am Werk war, die war letztlich die Ursache dafür. Und da ist man dann relativ abrupt vom Gaslicht abgerückt, soweit es gegangen ist. Infrastrukturen sind langlebig, also das dauert, bis man die wirklich auswechseln kann. Aber was man damals neu gemacht hat, das hat man tendenziell versucht zu elektrifizieren. Also weil du sagst, Adelige oder sowas, eins von den ersten Projekten ist gewesen, dass man den Weg zur Hermesvilla hinauf elektrifiziert hat. Ein relativ weiter Weg, aber das hat natürlich auch was mit Sicherheit zu tun, natürlich auch mit Modernität, wobei das Kaiserhaus dadurch nicht so bestochen hat, aber in dem Fall offensichtlich doch. Und dann am Ende der 1880er Jahre ist ja dann das Burgtheater gebaut worden, und wegen dieses Ringtheaterbrandes hat man von Anfang an versucht, das Ganze elektrisch zu betreiben. Das war aber zunächst, und so hat es eigentlich auch angefangen, war das wirklich nur dafür gedacht, da hat man Strom nur dafür gebaut, und das, wovon wir vorher geredet haben, das ist ein Strom gewesen, den hat man dann quasi schon kaufen können. Das waren Gesellschaften, die haben damit Geschäft gemacht, während Burgtheater oder so etwas, da hat man nur genau für diesen Anlass oder für dieses Projekt an Strom gemacht.
Kann man so sagen, dass es erst eine Katastrophe in der Oberschicht bedarf, damit man also wirklich Innovation und Reform einführt?
Kann man durchaus sagen. Also wie gesagt, wenn man sich das ein bisschen so vergegenwärtigt, oder man kann es ja dann auch noch in Zeitungen, das ist ja relativ gut dokumentiert, wenn man sich das anschaut, das hat schon wirklich, wirklich Eindruck gemacht. Wahrscheinlich noch mehr. Wir haben diesen Kaprun-Unfall vor etlichen Jahren gehabt. Das hat ja auch nachhaltig gewirkt damals. Aber das war wahrscheinlich noch viel, viel heftiger, dieser Ringtheaterbrand, weil eben direkt am Ring, Oberschicht, sehr präsent, von der Presse stark begleitet und so weiter. Das war ein bisschen so wie ein Zeppelin-Absturz.
Du hast erwähnt, es hat natürlich auch repräsentative Funktionen gehabt, dieses elektrische Licht. Also die Hermes-Villa, ich glaube auch der Eislaufverein ist ja relativ früh mit Strom beleuchtet worden. Hat man da auch ein bisschen so Maß genommen an, diese, an den anderen Metropolen, wie zum Beispiel vor allem Paris, also die Stadt des Lichtes. Das war ja wirklich so, also einer der ersten Städte, die sich einfach durchelektrifiziert haben, zumindest in der Beleuchtung. War das auch so ein Vorbild, dass man da eigentlich das nachmachen möchte?
Definitiv, würde ich sagen. Ich meine, es ist aus dem Westen, aus dem Nordwesten gekommen, tatsächlich Großbritannien zunächst vor allem, dann Paris, das waren tatsächlich die Vorbilder in Paris. Wenn wir diesen Schlenkerer machen wollen, da hat es ja ein interessantes Projekt gegeben. Also man hat eine Ausschreibung damals gemacht für die Weltausstellung und die Weltausstellungen zu dieser Zeit, die haben stark mit diesem elektrischen Strom gearbeitet. Das war sozusagen der Lichtbringer, kann man durchaus so sagen. Also wenn man sich die Plakate anschaut, die für diese Weltausstellungen gemacht wurden, die haben immer mit dem Strom gespielt. Das war der große Hype sozusagen, den es damals gegeben hat. Und für die Weltausstellung in Paris hat es damals verschiedene Einreichungen gegeben und es hat tatsächlich ein Projekt gegeben, das einen riesengroßen, ich weiß jetzt die Zahl der Meter nicht mehr auswendig, einen riesen Mast gemacht hat, auf dem eine riesen, also eine sehr, sehr starke, riesengroße Beleuchtungskörper, ein Licht, eine Lichtbogenlampe hängen hätte sollen, die einfach das Licht über ganz Paris hinuntergestrahlt hätte. Ich glaube, wenn die Pariser das heute noch so wüssten oder sowas, dann wären sie wahrscheinlich froh, dass dieser Kelch an ihnen vorübergegangen ist. Als Siegerprojekt ist dann der Eiffelturm aus dem Wettbewerb hervorgegangen.
Weil der hat ja auch so einen Scheinwerfer, glaube ich, der sich permanent dreht. Also genau, zumindest genau, auch. Genau.
Nein, die Fantasie ist damals also wirklich durchgedreht. Man hat dann sich gedacht, man kann Kriege führen damit. Also man kann die Leute erschrecken mit diesem starken Licht und sie quasi dadurch besiegen und lauter solche. Also das war wirklich interessante Zeit.
Spannend. Du, was mich interessieren wird, ist das Geschäft mit der Elektrizität quasi oder mit der Elektrifizierung. Also wie hat da das Geschäftsmodell ausgeschaut und wer waren da so Pionierinnen oder Akteurinnen?
Ja, also die Akteure waren oder was am interessantesten gewesen ist für diese elektrischen Gesellschaften, da hat es ja mehrere gegeben, das war zunächst eine private Angelegenheit, bis 1902 eigentlich ist da das Kerndatum, also damals 1902 ist das städtische E-Werk gegründet oder gebaut worden. Und hat dann sukzessive diese Gesellschaften eigentlich kommunalisiert. Also
die quasi heute noch existiert.
Ja, genau. Also damals hat man dann, man ist auch nicht zufrieden gewesen mit diesen Gesellschaften, weil sie sehr profitorientiert gewesen sind und nicht zum Beispiel darauf geschaut haben, dass die Straßenbahnen fahren, dass das Licht zu einem guten Preis und regelmäßig vor allem, also wirklich kontinuierlich kommt. Darum ist es nicht gegangen. Also so klassische kapitalwirtschaftliche Mechanismen, die da am Werke gewesen sind. Und die es interessiert haben, das waren vor allem, also ich würde nicht so sagen Adel oder so etwas, eher geht's dann ins Bürgertum, weil es waren die Fabrikanten. Die haben zu dieser Zeit also wirklich vehement drauf gepocht, die haben Maschinen betrieben, da sind auch wahnsinnig viele neue Maschinen gekommen, mit denen man elektrisch alles Mögliche machen hat können und eben die Fabrikshallen beleuchten, damit gearbeitet werden kann.
Ich habe auch gelesen, dass eigentlich Wien da bei der Elektrifizierung gar nicht so eine Vorreiterrolle in Österreich gespielt hat. Ich glaube, da waren zum Beispiel kleinere Städte in Österreich im Westen weiter vorne, die vorher noch eigentlich so Kraftwerke eingerichtet haben, beziehungsweise vor allem über Wasserkraft, nehme ich mal an, auch Strom zur Verfügung stellen konnten. Aber in den Haushalten, glaube ich, gab es ja lange diese Komplementärfunktion von Gas und Strom. Also das eine wurde nicht durch das andere ersetzt, sondern es war eigentlich parallel.
In Wien jetzt oder in anderen Städten? Ja, in Wien ist es diesbezüglich, hat Wien wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist tatsächlich sehr interessant. Da kommen wir jetzt aber herein ins 20. Jahrhundert, in die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, weil Wien hat damit, dass es eigentlich schon vor dem Roten Wien beide Gesellschaften, sowohl die Gasgesellschaft als auch die elektrische Gesellschaft, kommunalisiert hat, hat das, was es in anderen Städten, in kleineren Städten, in Westösterreich ist die Situation ganz anders, weil da ist die Wasserkraft viel, viel wichtiger gewesen. Wien hat ja bis nach dem Ersten Weltkrieg fast nur Dampfturbinen gehabt und daraus den Strom gewonnen. Erst mit der Krise des Ersten Weltkriegs sind sie auf die Idee gekommen, auch Wasserkraft zu nutzen, damit sie autark werden. Da kommen wir vielleicht noch dazu. Also die Frage von Gas und Strom. Also da hat es einerseits, ich habe das vorher schon erwähnt, diese Geschichte gegeben mit dem Ringtheaterbrand, der quasi dem elektrischen Licht zum Siegeszug zunächst einmal verholfen hat. Dann ist aber herausgekommen, elektrisches Licht ist trotzdem teuer, außerdem noch nicht ausgereift. Die Glühbirnen, die es auch gegeben hat zu dieser Zeit schon, waren nicht sehr effizient, was die Ausbeute betrifft. Das hat erst entwickelt werden müssen. Und dann ist eben diese Erfindung des Gasglühstrumpfs gekommen, der dem Gas plötzlich wieder zu einer neuen Renaissance verholfen hat gegenüber dem elektrischen Licht, weil billiger und so weiter. Also das war so ein erstes Spiel zwischen Gas und Strom. Und dann war eigentlich relativ klar, vor allem in den Städten, wo man Infrastruktur für beides aufgebaut hat, auf dem Land hat es das ja nicht so gegeben, vor allem in den Städten war dann eigentlich klar, Strom wird in Hinkunft für die Beleuchtung verwendet, aber das Gas für Wärme, vor allem also für Heizen und den Herd anfeuern. Und in Wien, jetzt noch einmal darauf zurückzukommen, hat es dann, also dann hat es so ein bisschen einen Wettbewerb gegeben zwischen den Gas- und den Stromanbietern. Und in Wien hat es den nicht gegeben. Und vor allem dann eben auch im roten Wien nicht, weil die sind beide nicht in Konkurrenz zueinander gestanden. Das rote Wien hat, glaube ich 1922 war das, hat es ganz, ganz konsequent in jeden Haushalt eingeleitet, also Neubauten vor allem natürlich, aber dann auch darüber hinausgehend, eingeleitet sowohl Gas als auch Strom. Und es war eigentlich völlig klar, 10 Jahre lang, sagen wir, war es völlig klar, dass man den Strom für die Beleuchtung verwendet, das Gas für Heizanwendungen und den Strom dann vielleicht noch, aber da sind wir wirklich am Anfang von dem Ganzen, für irgendwelche Kraftanwendungen. Also Bügeleisen ist keine Kraftanwendung, aber das hat man schon gehabt. Aber dann eben auch so Elektromotoren und solche Dinge.
Ich denke mal, da wird es einen großen Bedarf an Strom gegeben haben im Zuge der Elektrifizierung. Ist es da eigentlich zu Engpässen gekommen und wie hat man darauf reagiert?
Nein, also der Bedarf hat ganz gut gedeckt werden können. Also es ist tatsächlich, also da gibt es schöne Statistiken aus dieser Zeit. Tatsächlich ist der Bedarf immer größer geworden, aber das hat man durch zusätzliche Dampfturbinen, Kraftwerke und so weiter, hat man das ganz gut kompensieren können. Und man hat bis zum Ende des Ersten Weltkriegs auch Kohle gehabt, mit der man das Ganze betrieben hat, ganz einfach. Die hat man aus Schlesien, Ostrau und so weiter bekommen.
Woher ist das Gas gekommen?
Das Gas ist aus der Kohle gewonnen worden, interessanterweise. Also das ist jetzt wieder so eine technische Besonderheit. Man hat also beim Verkoksen des Ganzen ist dieses Gas entstanden. Das war das sogenannte Stadtgas, das dann erst viel, viel später eigentlich durch das Erdgas, das man dann aus dem Osten vor allem bekommen hat, abgelöst worden ist. Aber das ist aus der Kohle entstanden. Und da kommen wir zu einem Punkt, da wird es kritisch, das Ganze, weil mit 1919, als die Kohle Lieferungen ausgeblieben sind, hat man sowohl Gas als auch Strom einfach nicht mehr gehabt oder nicht mehr in genügendem Ausmaß, weil für alles war sozusagen die Kohle der Träger.
Und wann ist die Umstellung eigentlich gewesen zwischen von Stadtgas auf Erdgas?
Die Umstellung ist langsam erfolgt, das genaue Datum weiß ich jetzt nicht mehr, aber es ist, glaube ich, bis in die 60er Jahre hat man auch noch Stadtgas verwendet. Das war dann auch eine Sicherheitsfrage, weil das Stadtgas das gefährlichere von den beiden gewesen ist. Und dann hat man umgestellt, dann war noch eine Zeit lang mit der Sowjetunion so die Frage, wie steht man zu denen, aber eigentlich ist man nicht so schlecht gestanden wie zum Beispiel in anderen europäischen Staaten und hat dann relativ früh, relativ stark auf diese Karte gesetzt, Baumgarten im Osten von Österreich, dieser Gasknoten ist ein Zeichen dafür, kann man sagen, dass man dann eigentlich wirklich stark auf das Erdgas, das billiger war, sicherer war, Geruch, vom Geruch her hat es besser funktioniert. Also das, auf das hat man.
Also ich kann nur so als Anekdote aus dem Persönlichen noch erzählen, es war durchaus ein Konflikt auch bei dieser Umstellung, weil in meinem familiären Zusammenhang war das immer dann eine Ausrede, warum der Kuchen verbrannt ist, nämlich die Umstellung von Stadtgas auf Erdgas, weil das Erdgas funktioniert nicht so gut wie der Stadtgas. Also war immer eine Zeit lang auch eine gute Ausrede. Also es gab offensichtlich auch Friktion bei der Umstellung in den Haushalten.
Ja, Entschuldigung, aber das, was du jetzt sagst, das kenne ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ich komme nämlich aus dem Westen, aus Westösterreich. Dort hat das Gas keine Rolle gespielt zu meiner Zeit. Ich habe immer nur den E-Herd gekannt und keinen Gasofen. Und solche Dinge, die waren bei uns kein Thema.
Ja, schade um die Ausrede.
Stimmt.
Strom wurde dann am Anfang in den Haushalten vor allem für die Beleuchtung verwendet, aber dann zunehmend, wie du es auch schon erwähnt hast, für andere Geräte, also Haushaltsgeräte. Wann hat das eigentlich angefangen, dass man sich da eigentlich des Stroms auch für andere Tätigkeiten bedient?
Ja, das ist eine lustige Geschichte wahrscheinlich, weil man muss sich das so vorstellen, man hat fast alle Elektrogeräte, die man später auch gekannt hat, also bis auf diese Besonderheiten wie elektrische Zahnbürste oder so etwas, hat man im Prinzip ganz zu Beginn des 20. Jahrhunderts erfunden gehabt, also sogar den E-Herd. Nur der E-Herd war uninteressant, das wäre viel zu teuer gewesen, elektrisch zu kochen, das waren wirklich nur reiche Freaks, die sowas ausprobiert haben, aber gegeben hat es alle. Was dann wirklich in die Haushalte gekommen ist, das ist wieder ein Infrastrukturproblem. Man muss sich denken, man hat eben nicht daran gedacht, dass man da irgendeinen Elektromotor, wäre auch zu teuer noch lange gewesen, und man hat ihn gar nicht klein genug bauen können, dass man so einen Staubsauger zum Beispiel damit betreibt. Aber jedenfalls hat man nur Lichtleitungen in die Häuser gelegt. Das kann man sich vorstellen, das sind zwei Leitungen, eine in die Küche, eine ins Wohnzimmer, relativ schwache Lampen, 25 Watt, 40 Watt oder sowas, da ist dann schon Ende gewesen. Man hat überhaupt keine Infrastruktur gehabt. Es hat auch keinen Stromzähler zum Beispiel ganz am Anfang gegeben. Den hat man auch zuerst entwickeln müssen. Man hat pauschal abgerechnet. Das heißt, egal wie lange diese Lampen gebrannt haben, wenn ich zum Beispiel eben so eine 25er und eine 40er Birne gehabt habe, dann habe ich meinem Anbieter einen Pauschalbetrag für diese beiden Sachen abgeliefert. Und dann hat man angefangen, dann ist vor allem das Bügeleisen ein wichtiger Faktor gewesen. Bügeln war super mit Strom. Weil nämlich, also was es davor gegeben hat, waren Kohlebügeleisen. Die Frauen, die Büglerinnen gewesen sind, die haben das Kohlenmonoxid eingeatmet, denen ist schlecht geworden, also das ist unangenehm. Es hat Funkenflug gegeben auf die Wäsche, man hat immer Kohle gebraucht. Das heißt, auch im Sommer, wenn man bügeln wollte, hat man einheizen müssen. Also das war unangenehm, aber auch andere Arten von Bügeleisen. Es hat diese Stagelbügeleisen gegeben, wo man einen Stachel eben im Ofen erhitzt hat und dann in ein Eisen eingeschoben hat, aber auch dafür hat man eben extra heizen müssen. Also das war alles unangenehm. Umgekehrt, das elektrische Bügeleisen, Strom war zwar teuer, aber das Bügeleisen nicht. Es ist einfach, zwei Eisenplatten übereinander legen, einen Widerstand durchlegen und das heizt. Am Anfang hat es nicht einmal eine Regelung gegeben, da hat man dann auch ausstecken müssen, wenn es zu heiß geworden ist, dann wieder anstecken. Und man hat es nicht sehr lange verwendet. Also dadurch hat sich das in Grenzen gehalten, es war relativ kostengünstig. Dann hat man das Bügeleisen verwendet. Man hat aber keine Steckdosen normalerweise gehabt, weil man eben nur diesen Lichtstrom gehabt hat. Und da hat es dann so Adapter gegeben, die man in die Fassung eingedreht hat, von dem aus man das Bügeleisen, also stelle man sich vor, man hat einen Wohnzimmertisch, da hängt die Lampe drüber, da dreht man einen Adapter ein, da kann man das Bügeleisen anstecken und dann hat man auf dem Wohnzimmertisch gebügelt.
Aber dann also, hat man kein Licht mehr gehabt, oder?
Doch. Der Adapter, der hat einfach das, also unten wieder eine Fassung gehabt. Der hat nur auf der Seite hat er zwei Löcher gehabt oder vier. Also meistens hat man sogar zwei Geräte anstecken können. Und unten wieder eine Fassung, dann hat man da das Licht eingedreht und da das Bügeleisen angesteckt. Und diese Bügeleisen haben lustigerweise damals oft auch unterschiedliche Anschlüsse gehabt, damit man sie, Wechsel- und Gleichstrom spielt beim Bügeleisen keine große Rolle, aber damit man sie mit 110 Volt, mit 140 Volt hat es auch gegeben und so weiter, also mit diesen unterschiedlichen Spannungen betreiben hat können. Also das war sozusagen der Toröffner für eine größere Hausinfrastruktur. Dann eigentlich, aber da sind wir dann deutlich schon nach dem Ersten Weltkrieg, ist der Staubsauger auch gekommen. Kleine Heizgeräte waren interessant, also so kleine Kocher, Tauchsieder oder kleine Platten oder sowas, auch aus Gründen, damit ihr nicht extra anfeuern muss, wenn ich für das Baby die Milch warm machen möchte oder mir einen Tee machen möchte oder sowas. Also sowas ist auch gekommen, hat zwar auch viel Strom gebraucht, aber nie lange. So ein Tauchsieder, das macht dann in ein paar Minuten, dass das Wasser kocht. Also solche Geräte sind gekommen, aber sonst noch nicht wirklich viel.
Es gab ja dann immer auch Versuche, Alternativen zu finden. Also gerade weil diese Elektromotoren ja so groß waren. Du weißt ja auch Bescheid über diese zentralen Staubsaugeranlagen beziehungsweise die Waschküchen in den Gemeindebauten. Kannst du da ein bisschen was erzählen?
Ja, also das Staubsaugen, das ist interessant insofern, das ist eine bürgerliche oder großbürgerliche Angelegenheit gewesen. Weil das ist vor allem dann interessant geworden, wenn ich viel Textilien, Teppichböden und so weiter gehabt habe. Sonst war es nicht notwendig. Und wie gesagt, der Staubsauger war auch lange Zeit einfach als Gerät viel zu teuer, weil dieser Elektromotor war einfach zu teuer. Und weil eben der Motor nicht klein gebaut werden hat können zunächst, wir sind jetzt noch wieder vor dem Ersten Weltkrieg, wären das ganz große Geräte geworden. Und dann hat es so Lösungen gegeben, aber in Wien dürfte das weniger eine Rolle gespielt haben. Das ist eher so eine britische Geschichte, wo die Textilien dann noch viel wichtiger sind in den Wohnungen als Tapeten und alles Mögliche. Dann hat es Unternehmen gegeben, die sind zum Beispiel draußen auf der Straße gekommen mit einem Fuhrwerk, da ist eine Dampfmaschine am Werk gewesen, die hat den Unterdruck erzeugt und dann hat man mit Schläuchen durch die Fenster das Ganze hinausgesaugt. Oder eben Zentralstaubsauganlagen, die im Keller gewesen sind und wo auch ein großer Elektromotor am Werk gewesen ist, aber das ist eher für so größere Wohneinheiten oder so etwas gewesen, so Heime oder Krankenhäuser zum Beispiel oder so etwas.
Also ich bin immer wieder überrascht über den Erfindungsreichtum der Menschheit.
Vor allem so in Alltagsdingen, das ist dann immer wieder überraschend. Was ich noch gerne sprechen möchte, wäre, Elektrifizierung bedeutet ja auch immer Modernisierung. Wie ändert sich auch das Frauenbild da zum Beispiel durch Haushalt und Elektrifizierung?
Also wenn man sich das Frauenbild anschaut, dann ist also diese frühe Elektrifizierung, bei der wir jetzt immer noch sind, die hat schon in den, sagen wir mal, 20er Jahren, wo zum Beispiel so ein Haushaltungsmotor gekommen ist, der Vorgänger von unserer heutigen Küchenmaschine. Aber wie gesagt, das ist immer auch in der Upper Class eigentlich, wenn wir uns das anschauen, dann hat das Hausmädchen zu bedienen gehabt, eher nicht die Dame des Hauses. Das hat sich erst wieder geändert, wie der Dienstbotenmangel virulent geworden ist. Dann hat man das vielleicht selber machen müssen. Aber grundsätzlich, also Wäsche waschen war noch lange kein Thema, also elektrisch war es noch lange kein Thema eigentlich. Aber all diese herkömmlichen Arbeiten, die traditionell eben als Frauenarbeiten gesehen worden sind, die sind auch bei den Frauen geblieben. Da hat sich nicht viel geändert. Es gibt beim Staubsauger gibt's eine interessante Geschichte. Aus den 30er Jahren sind wir da jetzt schon, wo die ersten Staubsauger, es hat ja auch keinen Vertrieb gegeben, es hat diese Elektrogeschäfte noch gar nicht so gegeben. Deswegen hat man den Staubsauger am Anfang über so Straßenhändler und sowas vertrieben. Und da hat's von der Firma Vorwerk, die diese Koboldstaubsauger gemacht hat, die waren die ersten, die das Geschäftsmodell praktiziert haben, hat's Richtlinien für die Vertreter gegeben, die sie losgeschickt haben. Die müssen darauf schauen, dass sowohl der Mann als auch die Frau zu Hause sind, wenn sie ihren Staubsauger vorführen kommen. Denn nämlich, und Staubsauger ist was Tolles zum Vorführen, da schüttet man irgendeinen Dreck auf den Teppich und dann ist alles entsetzt und dann kommt man mit dem Staubsauger und zeigt, wie das nicht funktioniert. Also das ist ein schönes Geschäftsmodell. Aber jedenfalls haben die schauen müssen, dass beide zu Hause sind. Nämlich die Frau kann den Wert dieses Gerätes richtig einschätzen, weil sie muss ja dann staubsaugen. Aber der Mann verfügt über das Haushaltseinkommen. Das heißt, der muss den dann bezahlen. Und offenbar ist es auch zu Konflikten gekommen, wenn zum Beispiel nur die Frau zu Hause gewesen ist. Die hat es dann unbedingt wollen, hat schon den Vertrag abschließen wollen oder sowas. Der Mann hat dann Nein gesagt und das Geschäft ist in die Hosen gegangen.
So wie dieser Loriot-Sketch, wo die Vertreter auftauchen, das endet eigentlich in einer Katastrophe.
Genau.
Bevor der Mann kommt.
Genau.
Gehen wir vielleicht noch kurz auch zur Gegenwart. Also es waren eben diese Innovationen, es gab so diese Innovationsschübe. Was könntest du jetzt vielleicht feststellen, was sind jetzt so die Innovationen, Elektrifizierung, was hat sich geändert?
Na, was sich geändert hat oder halt was sicher das Interessanteste ist, ich glaube, so fundamental wird sich wahrscheinlich gar nicht so viel geändert haben, aber es ist eine extreme Intensivierung hat stattgefunden jedenfalls. Also wir haben angefangen oder wir haben uns angewöhnt, wirklich alles mit elektrischem Strom zu betreiben. Also interessantes Beispiel ist auch da wieder der E-Herd eigentlich dafür. Das war lange Zeit, war Wien eigentlich so eine Insel in Österreich, also Graz auch ein bisschen oder so, die größeren Städte, aber vor allem Wien, auch aus dieser Situation heraus, bis in die 60er Jahre hat es gehalten, dass man in Wien eigentlich immer mit Gas, also bis in die 80er Jahre locker, dass man mit Gas geheizt hat oder gekocht hat. Aber ich glaube, das ändert sich jetzt oder hat sich jetzt gerade massiver geändert, weil das Gas ja in Verruf gekommen ist, weil es von den bösen Russen kommt und der Strom das Gute ist. Aber an und für sich hat man, und dafür ist es eben ein Beispiel, hat man angefangen, möglichst alles mit elektrischem Strom zu betreiben, was ursprünglich nicht der Fall gewesen ist. Da hat es diese Parität gegeben. Lange Zeit war es völlig klar, dass man heizt mit Gas, das ist viel effizienter, geht viel schneller, billiger und so weiter. Und andere Anwendungen, wo der Strom halt besser ist, das mit Strom macht. Also das hat sich sicher geändert. Und dann halt diese Intensivierung. Wir haben alles und jedes elektrifiziert, was uns irgendwie noch einfällt. Es gibt elektrische Fliegenklatschen, es gibt elektrische Wimperntuschen. Also man hat einfach alles in irgendeiner Weise versucht zu elektrifizieren. Und wenn wir wieder zum Licht zurückkommen, dann hat sich die Lichtintensität einfach radikal vermehrt. Diese ganzen Prozesse, wie man zum Beispiel vor einigen Jahren, wie man die Glühbirnen verboten hat, hat man da in den Medien und auch in der Politik Rechnungen angestellt, wie viel Strom wir uns nicht ersparen, wenn wir auf diese sogenannten Energiesparlampen damals und dann später halt die LEDs, wenn wir auf das umsteigen. Diese Effekte sind alle verpufft, weil einfach die Lichtintensität noch einmal extrem gesteigert worden ist.
Ich denke mal, also ein Beispiel sind immer die Weihnachtsbeleuchtungen in den privaten Haushalten. Also was man vorher das ganze Jahr eingespart hat, verpulvert man vor Weihnachten im Dezember volle Wäsche genau. Raus damit. Also,
Genau. Auch da gibt es ein schönes historisches Beispiel dafür, für Wien nämlich auch wieder, wie diese Kohlenknappheit 1918, das waren vor allem die Winter 1918-19 und 1919-20, wo es also wirklich prekär geworden ist, also richtig prekär. Man hat nicht einmal mehr die Leute mit irgendeinem öffentlichen Verkehrsmittel in die Arbeit fahren lassen können. Selbst die Züge, die haben sich ja dann, kennt man ja auch, das Holz aus dem Wienerwald geholt und selbst die Züge sind nur noch selten gefahren, die sie nach Reckerwinkel hinausgebracht haben oder wo auch immer. Aber weil du Weihnachten ansprichst, also gleich der erste Winter nach dem Ersten Weltkrieg 1918, das erste Weihnachten, da sind dann Erlässe hinausgegangen, dass in der Vorweihnachtszeit, so ab Mitte Dezember oder sowas, dürfen die Geschäfte noch bis 16 Uhr offen haben und eine Glühbirne im Schaufenster haben und am, glaube ich, jetzt weiß ich jetzt nicht mehr auswendig, 22., 23., 24. oder sowas, dürfen sie bis 19 Uhr offen haben und eine Glühbirne im Schaufenster hängen haben. Also so ein Beispiel zeigt einem schon, wie die Lichtintensivierung vonstatten gegangen ist seither.
Ja, lieber Christian, dann hätte ich gesagt, vielen Dank für deine total unterhaltsamen Erläuterungen zum Thema Elektrifizierung der Stadt. Wir fangen jetzt das Licht und es verabschieden sich Andreas,
Walter
und Christian.
Wichtige Information.
Dass Beleuchtung sehr viel mehr ist, als nur das Wohnzimmer angenehm auszuleuchten, erläutert Wolfgang Schievelbusch in seinem Buch Lichtblicke. Künstliches Licht bedeutet auch Sicherheit und soziales Leben, aber auch Kontrolle, Überwachung und Umweltverschmutzung. Das Buch, historisch-essayistisch aufbereitet, bringt sprichwörtlich Licht in dunkle, nicht beachtete gesellschaftliche Ecken. Wie sehr die Elektrifizierung und die damit einhergehende Beleuchtung der Wohnstätten das Leben der Menschen umkrempelte, schildert Victoria Arnold in ihrem Buch »Als das Licht kam«. Erinnerungen an die Elektrifizierung. Anhand zahlreicher Schilderungen von Zeitzeuginnen wirft sie einen neuen Blick auf die Bequemlichkeiten der Moderne. Feuer und Licht stehen in Literatur und Mythologie oftmalig für Erkenntnis und Brüche. Sucht man nach einer idealtypischen Verschmelzung der beiden Genres in Bezug auf Elektrifizierung und Fortschritt, dann ist man am besten mit dem Filmklassiker des russischen Regisseurs Dziga Vertov »Das elfte Jahr« aus dem Jahr 1928 bedient. Gedreht im Zuge des ersten Fünfjahresplanes der Sowjetunion verschmilzt hier der Glaube an Technologie und der Macht der Bilder zu einem Manifest des religiösen Fortschrittsglaubens. Ohne Strom keine Bewegung, weder industriell noch im Sozialen oder im Bewusstsein. Sein Regiekollege Alexander Kluge würde sagen, Nachrichten aus der ideologischen Antike.